gestern wart ihr in Berlin und ich habe auf eurer Homepage gelesen, da habt ihr geschrieben, dass das sozusagen noch viel schwieriger wird, in Bielefeld zu spielen, jetzt nach dem Konzert. Wie schwierig war es denn im Endeffekt, das Bielefelder Publikum zu gewinnen?
Natürlich ist das pure Koketterie. Es ist zu leicht fast schon.
Ist das der Lokalbonus?
Bleibt anzunehmen, aber ich weiß nicht, hat sich vielleicht rumgesprochen, dass unsere Lieder hier schon hinpassen. Und ich habe es immer so gesehen, dass Ostwestfalen so das deutsche Herzland ist. So wahrscheinlich ist es geografisch gesehen nicht die Mitte, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, dass Bielefeld eigentlich die Summe aller deutschen Städte ist oder die Quersumme. Wenn man alle deutschen Städte zusammennehmen würde und durch ihre eigene Anzahl teilte, würde Bielefeld rauskommen. Also so ziemlich genau von der Einwohnerzahl, von der Anzahl der Brücken und Straßen oder was weiß ich. Also Bielefeld ist, man negativ ausdrückt, die durchschnittliche deutsche Stadt. Man kann aber auch positiv sagen, es ist die deutsche Stadt. Also eigentlich ist Ostwestfalen Deutschland und nicht die anderen Typen, die das behaupten.
Das kam sehr gut von der Dramaturgie. Jetzt ist es bei dir im Prinzip ein Sonderfall. Du tourst natürlich durch ganz Deutschland und eben es gibt ja eben das Klischee der Ostwestfalen, die irgendwie sich nicht begeistern lassen. Jetzt bist du aber selber Ostwestfale. Wie empfindest du es?
Ach, Leute, die Bielefeld nicht begeistern können, rocken einfach nicht hart genug. Das ist meine Meinung. Verrückterweise auf meinen vielen Reisen durch dieses wunderschöne Land höre ich, dass so jede Region denkt, dass ihre Zuschauer nicht leicht zu begeistern wären. Jeder denkt das. Das stimmt aber nicht. Wenn man Wolfgang Petri ist, kann man die alle mitreißen. Und ich. Helene Fischer und ich, wir packen das.
Okay. Wäre vielleicht auch mal eine schöne Kombination.
Ich habe vielleicht ein paar Sachen gesagt in ihre Richtung. Deshalb ist ihr Management sehr negativ mir gegenüber eingestellt. Müsste nicht sein. Ich bin bereit zu vergeben und zu verzeihen, Helene.
Wäre auch schade, ne? Dieses Jahr ist 30-jähriges Jubiläum von deinem ersten Album mit damals noch Die Antwort. War das für dich ein Anlass, mal ein bisschen zurück und vielleicht nach vorne zu schauen bei so einer runden Zahl?
Das Ding ist ein bisschen esoterisch. Ich habe immer so ein anderes Konzept von Zeit. Also, okay, Entschuldigung, dass ich jetzt weiter aushole. Es ist ja eine der größten Neuerungen, die wir haben in unserer Welt, ist, dass wir ein anderes Konzept von Zeit haben. Also die Physik, die Wissenschaft hat jetzt das Konzept der linearen Zeit ja schon längst aufgehoben und langsam empfinden wir das auch anders, glaube ich, als Generationen vor uns. Und ich habe das schon immer so empfunden. Also als Kind, als Siebenjähriger, konnte ich schon antizipieren, wie ich mich als müder 70-Jähriger fühle. Als 40-Jähriger fühlte ich mich wie ein Teenager und so weiter. Man ist immer alles. Und Lieder sind die Form. Entscheidende Augenblicke zu konservieren, zu perpetuieren, zu verewigen, zu feiern, festzuhalten. Also ein Lied ist ein Augenblick für immer. Und meine Lieblingslieder handeln von diesen Augenblicken, die man nicht wirklich als spektakulär wahrnimmt, vielleicht, wenn sie passieren. Aber die, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, waren das Wendepunkte. Und ein Lied kann dazu nutzen, sich klar zu machen, aus was das eigene Leben besteht. Aus welchem fein gesponnenen Stoff.
Du hast gerade über deine Lieblingslieder gesprochen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen so, beim jüngeren Publikum hatte ich den Eindruck, dass wenn man den Namen Bernd Begemann nennt, dass es dann irgendwie schnell kommt, ach ja, hier verhaftet wegen sexy. Ist es cool oder ist es doof?
Das ist ein Lied, was Leute glücklich macht. Ich habe immer Respekt vor so einfachen Party-Songs oder so. Und ich würde sagen, das Ding bringt Leute einfach gut drauf. Ich wollte, dass es ein größerer Hit wird, aber Olli wollte das nicht. Olli Schulz hat wirklich verhindert, hat aktiv verhindert, dass das Lied ein größerer Hit wird, weil ich weiß nicht genau warum. Ich meine zu ihm, Olli, das könnte das Viva Colonia des denkenden Menschen werden. Ich könnte mir ein Haus kaufen. Und er hat so gesagt, ah, ich hab schon ein Haus. Ah, das ist irgendwie, das ist, ich weiß auch nicht. Ich möchte als ernsthafter Sänger so, ah. Und ich sage, ach komm schon. Und naja, wir hatten also 3 Fernsehauftritte angesetzt, aber er meinte, er wollte das lieber nicht machen. Das habe ich respektiert. Aber wenn es ein paar Leute kennen, wieso nicht? Wenn es ein paar Leute glücklich macht, wenn es ein paar Leute für ihre Party auflegen, warum nicht?
Ja, kommen wir wieder zum eher ernsthafteren. Im April bist du wieder in Bielefeld, dann zusammen mit Kardonkamp. Ja. Was wird es da geben? Also es ist ja ein bisschen anderes Programm.
Anderes Programm, anderes Gefühl. Es wird auch Sitzplätze geben und es wird einen neuen Liederzyklus geben. Einen modernen Liederzyklus in der klassischen Tradition wie die Schöne Müllerin oder die Winterreise. Ich werde natürlich nicht im klassischen Stil singen wie Hermann Prey oder Jonas Kaufmann, aber ich werde diese eigentlich überholte Form des romantischen Klavierliederzykluses werde ich abklopfen. Und mit diesem Allerältesten werde ich eine moderne Geschichte erzählen. Eine Großstadtgeschichte namens Die Stadt und das Mädchen. Und wir hatten schon ein paar Testaufführungen und es lief toll. Leute haben gelacht und geweint und das ist ja wohl das Mindeste, was die Bielefelder dann auch tun sollten.
Mit dem Programm seid ihr auch in der Elbphilharmonie. Einmal, wie seid ihr da dran gekommen? Und was ich mich gefragt habe, geht man an so ein Konzert anders heran als an jetzt meinetwegen das heute Abend?
Ja, wir haben gebettelt in der Elbphilharmonie und irgendwann dachten sie, oh Mann, wir müssen so viel Programm vollkriegen, nehmen wir die auch? Weiß ich auch nicht. Nee, ich finde, wir passen gut in die Elbphilharmonie und das ist auch für die Stadt und das Mädchen, das ist etwas, was Leute genießen können, die keine Rockmusik mögen. Und es ist ein sehr kurzer Liederzyklus, der dauert eigentlich nur so eine gute halbe Stunde, das machen wir in der ersten Hälfte, dann gibt es eine Pause und in der zweiten Hälfte machen wir so eine Art Greatest Hits Programm. In der ersten Hälfte werde ich auch absolut keine Gitarre spielen. Ich werde nur singen, wie ich mir vorstelle, dass Hermann Prey das getan hätte. Allerdings, meine Art zu singen ist halt nicht so wie Hermann Prey, sondern es ist so, Spacken, Soul und Operette und so. Und ich hoffe, ich habe einen neuen Stil zu singen entwickelt, der hilft, diese Geschichte rüberzubringen, dieses Gefühl, das ist eine Geschichte von Anteilnahme und es ist ein Frauenschicksal, an dem man Anteil nimmt, obwohl man nur eine Art Beobachter ist. Ich weiß, dass es toll wird.
Vielleicht nochmal kurz ein bisschen Rückblick. Du giltst mehr oder weniger ja schon als einer der Mitbegründer der Hamburger Schule, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber irgendwie die sogenannte Hamburger Schule hat ja so ein bisschen ihre Wurzeln in Ostwestfalen.
Ne? Ein bisschen? Also, naja, man muss sagen, was man Hamburger Schule versteht, erstmal muss man ganz klar sehen, dass es, seit wir das in die Welt gesetzt haben, singt praktisch jeder wieder Deutsch oder so. Und vorher war das tat man einfach nicht. Außer man war Klaus Lage, aber niemand wollte direkt Klaus Lage sein oder so. Was wir getan haben, ist Leute dazu gebracht, dass man sich in Musik, in Songs mit der Realität mehr beschäftigt, mit der Gegenwart, mit der Umgebung. War sehr wichtig und ist irgendwie nötiger denn je. Ich finde, jetzt haben wir eine Menge Pseudo-Sänger-Songwriter, die so tun, als würden sie heiße Eisen anpacken, aber die eigentlich eher kalte Fische schmeißen oder die so tun, als wären sie Poeten, aber eigentlich immer nur mit irgendwelchen Allgemeinplätzen kommen und so. Aber es war eine Kollektivanstrengung. Es gehörten auch so Leute zu, wie sagen wir mal, kolossale Jugend aus Hamburg oder die Regierung aus dem Ruhrgebiet. Die Lassie-Singers aus Berlin waren auch meiner Meinung nach ein Teil der Hamburger Schule, obwohl sie aus Berlin kamen. Naja, wir haben es ja von Gang geschehen.
Würdest du sagen, dass sowas heutzutage überhaupt so eine Bewegung, sage ich mal in Anführungsstrichen, überhaupt möglich wäre?
Gibt es ja offensichtlich sowas wie Cloud Rap oder so. Ich würde sagen, die Cloud Rapper haben die angemessene Musikform für all diese Apps gefunden, die es gibt. Und so Cloud Rap sagt praktisch, hey, wir sind in diesem Strom und es strömt um uns rum. Und während es um uns rum strömt, werden wir weggetrieben. Und dann aber wie die auftreten. Ich meine, die lassen ihre CDs lassen nicht mal Playbacks ablaufen, sondern ihre Originalaufnahmen, die sie gemacht haben, und singen dann über ihre eigene Stimme nochmal dazu. Irgendwie, das ist mehr so wie so eine Installation in einer Kunstgalerie, wo der Künstler anwesend ist oder so. Das hat nichts mehr mit Musizieren zu tun. Aber es ist wahrscheinlich eine angemessene Form für die Lebensrealität.
Ja, die sich ja auch anscheinend deutlich verändert hat, seit den Zeiten, als ihr mit der Hamburger Schule gestartet seid. Wie ist es bei dir persönlich? Ist die Herangehensweise an Songs oder Songs zu schreiben eine andere geworden mit den Jahren? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich noch wie Ende der 80er?
Ich verändere immer meine Methoden, aber ich habe immer dieselben Ziele. Nämlich einen Zauberspruch zu finden, der wirkt.